Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bis zur Glotze. Ich bin der Christian und ich habe das Vergnügen. Ich glaube, seit Anbeginn der Zeit fühlt sich an, dass ich nicht mehr mit dem lieben Tobias gesprochen habe. Hello.
Hi, ein richtiger Skandal, aber es hat irgendwie die letzten Male nicht geklappt.
Ja, was heißt letztes Mal? Es ist also gefühlt ist in meiner Erinnerung eigentlich nur noch so, dass ich mit Martin oder Tobi spreche, aber mit dir schon Ewigkeiten irgendwie nicht.
Eigentlich
mehr.
Immer mit Martin. Ich erinnere mich dunkel, du hast mir bestimmt irgendwas richtig Spannendes über Rennspiele das letzte Mal erzählt.
Oh, das ist aber schon lang. Also, das ist sehr lange her, dass ich was Spannendes über Rennspiele erzählen konnte. Da war irgendwie die letzten Jahre schon fast irgendwie nicht so.
Ah, ich glaube, das war sogar dieses Jahr noch. Anyway.
Meinst du? Nee, also dieses Jahr kann gar nicht sein, außer es ging um Mario Kart. Aber sonst habe ich gar kein Rennspiel gespielt.
Wir gucken da mal nach.
Doch, Sonic habe ich noch. Ja, aber um das geht es heute gar nicht, um so actionreiche Titel. Es geht um ein ganz gemütliches Aufbauspiel, was du nie stresst, nämlich Anno 117 Pax Romana, welches also zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht erschienen ist, aber wenn ihr diesen Podcast hört, könnte es, glaube ich, schon sein. Welches du für uns getestet hast. Auf der Seite ist dein Test schon frisch, ja gut, abgedruckt ist jetzt falsch, aber niedergeschrieben. Ich konnte auch schon reinschauen, aber noch nicht ganz so viel wie du. Deswegen bin ich sehr gespannt, mit dir mal ein bisschen über das Spiel zu schnacken. Und du bist wahrscheinlich eher drin in den letzten Annos. Also ich habe die ganz, ganz alten Teile hart gesuchtet, bin dann irgendwann so ein bisschen rausgedriftet. Und hab aber, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen das Feuer entfachen können. Aber holen Sie doch erstmal ab, für die, die eh schon den Test gelesen haben, nochmal, in eigenen Worten, wie ist das neue Anno für dich?
Ziemlich geil. Um das mal in einem Satz zu sagen.
Nein, mehr Sätze.
Also, es ist natürlich, und das möchte ich mal direkt von Anfang an sagen, es wird ja klar mit Anno 1800 die ganze Zeit verglichen. Das macht auch Sinn, weil das der Vorgänger ist. Aber immer bewusst machen, Anno 1800 Stand jetzt, hat zahlreiche DLCs gekriegt, mehrere Season Passes und ist natürlich polierter in dem Sinne. Man kann viel mehr machen, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Wir erinnern uns, damals, als Anno 1800 rausgekommen ist, war das auch noch deutlich weniger, was man tun konnte, gerade was so das Endgame angeht. Und ich finde, aus dieser Warte muss man jetzt auch Anno 117 sich anschauen, weil wir haben keine 1000 DLCs. Wir wissen schon, dass es welche geben wird, auch dass die wohin die führen sollen und so. Aber es ist natürlich erstmal die Grundversion des Spiels. Und ich finde, als Grundversion macht es immer noch Spaß. Und ich bin mir sicher, Fans und auch Neulinge können da, und das werde ich auch tun, zahlreiche Stunden investieren, um schöne Städte zu bauen, um endlich wieder Landschlachten zu schlagen. Und ich bin wirklich begeistert. Es gibt nur ganz wenig Sachen, die mich stören.
Lass uns doch vielleicht erstmal so mit den positiven Dingen anfangen, weil ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge, worüber man sprechen kann. Ich habe Anno 1800 sehr, sehr wenig gespielt, weil irgendwie, ich habe es relativ zügig zu Release gespielt. Und dann war irgendwie, glaube ich, viel los und dann bin ich gar nicht mehr so wieder eingestiegen. Und ich glaube, mit den ganzen DLCs, also das sowas schreckt mich immer grundsätzlich so ein bisschen ab, mich dann auch durchzuwühlen, herauszufinden, oh, was macht jetzt für mich Sinn, dass ich da mir noch irgendwas dazu hole. Aber die haben jetzt ja erstmal nicht beim neuen Anno, also noch nicht. Das wird sicherlich schon sehr bald folgen. Aber so im direkten Vergleich jetzt mit Anno 1800, was würdest du sagen, sind Stärken, die fortgeführt wurden oder vielleicht auch neue, die dazu kamen?
Neu, finde ich, ist das schräge Bauen. Also man hat ja bei Anno schon immer so ein Rasternetz gehabt, auf dem man bauen konnte. Und dann konnte man halt die Straßen und die Gebäude auch halt drehen, aber halt immer nur gerade. Und jetzt beim 17 können wir auch schräg bauen und auch die Straßen schräg. Also es ist immer ein Rastermuster, aber es gibt halt die Felder und diese Felder teilen sich dann aber nochmal, wenn du drehen willst, auf. Und dadurch hast du zwar trotzdem das genau geregelt, also es ist wirklich auf das Kästchen genau abgrenzbar, aber du kannst halt trotzdem seitlich und schräg bauen. Und dadurch fühlt sich das alles irgendwie einfach leichter und lockerer an, wenn man die Sachen platziert. Und vor allem, finde ich, kannst du die Städte auch realistischer bauen, weil es dann halt eben nicht alles schnurgerade ist. Obwohl ich persönlich das jetzt bei 117 auch so baue, weil wir kennen ja vielleicht alle aus dem Unterricht hier in NRW, das mit der Kolonie Köln, Kolonia damals, Agrippina hieß sie, glaube ich sogar, nach der Mutter von Nero benannt. Hier noch ein bisschen Geschichtswissen drin. Und da sind die Straßen gerade. Aber ich finde, du kannst jetzt halt die Städte richtig cool seitlich bauen. Und dadurch, keine Ahnung, fühlt sich das für mich viel flüssiger und freier an, als das in 1800 war. Vor allem, wenn dann die Eisenbahn dazu kam, da dachte ich manchmal so, wie soll ich das jetzt alles irgendwie hübsch bauen? Und mir ist jetzt das Schönbauen zum ersten Mal in Anno leicht gefallen. Das hatte ich vorher wirklich noch nie.
Ja, das ist, also ich war mir zu dem Zeitpunkt, als ich so die ersten gebaut habe, gar nicht mehr sicher, ob Anno 1800 das ehrlich gesagt schon hatte und hatte immer so das Gefühl, nee, ich glaube nicht, weil irgendwie verändert es schon so den Baustil sehr, also wenn du die Straßen, aber eben auch die Gebäude dann so schräg anordnen kannst und an der einen oder anderen Stelle macht es halt spielmechanisch schon Sinn und an der wieder anderen Stellen ist es halt, wenn du so jemand bist, der halt schön bauen möchte, was ich nie gemacht habe und auch nie geschafft habe, weil oder was heißt, also so richtig, richtig schön bau. Man kann ja trotzdem schön bauen, aber im Sinne so der Spielmechaniken. Aber ich war jetzt nie jemand, der die aller prunkvollsten Städte hinbekommen hat.
Ich auch nicht, aber damit finde ich, geht das wirklich leichter.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ich finde, das klappt auch sehr gut. Also es ist jetzt so, dass es sich irgendwie sehr hakelig anfühlt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, also so wie ich jetzt hier gerade bauen möchte, klappt das auch einigermaßen. Also
ja,
ich habe
also mal, Problem. Platz reicht man nicht, aber sonst.
Ja, gut, da stößt man natürlich sowieso immer irgendwann an seine Grenzen, die Inseln dann halt eben so mit sich bringen. Aber dafür ist dann wieder das Schrägbauen, je nachdem, ob man jetzt gerade vielleicht an gewissen Stellen ankommt, am Rande der Map, dann kann das, finde ich, schon ganz hilfreich sein.
Finde ich auch. Und das ist halt wirklich, wo ich sage, das finde ich gut, dass sie da den Schritt gegangen sind, das jetzt mal zu verändern. Weil das war vorher wirklich nie so. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich in
muss immer rechnen.
das habe ich wirklich, wirklich sehr viel gespielt als Jugendlicher. Und wenn ich daran denke, wie ich da einfach die Sachen plump platziert habe, also das fühlt sich jetzt ganz anders an. Viel, viel geschmeidiger. Finde ich gut. Das ist wirklich so mit einer der größten guten Punkte, finde ich. Was jetzt vor allem auch für Zukunft, falls in 20 Jahren dann auch wir neue Annos haben, über die wir geredet haben, halt auch in den neuen Spielen sein kann.
Ja, also das ist sowieso ein Feature, was sie, glaube ich, auch niemals rauspacken sollten. Was mit jedem Teil ja auch irgendwie immer ein bisschen anders ist, ist so die ganze Waren- und Produktionskette. Und da ist mir was aufgefallen, was ich glaube auch nicht in Anno 1800 war. Also klar, die ganzen Güter unterscheiden sich natürlich wieder, aber dass du mit dem Fortschreiten dann immer zwei neue Gebäudetypen kriegst gleichzeitig, war das da auch schon so? Ich glaube nicht, oder?
Nee, das ist auch neu. Also du meinst auch, dass wenn du zum Beispiel die in der zweiten Bevölkerungsstufe mit den Plebejern bist,
genau,
dass dann Brot und Garum, glaube ich, diese Fischgewürzsoße, war das? Oder war das ein Luxusgut? Aber auf jeden Fall, dass immer zwei Bedürfnisse gleichzeitig freigeschaltet werden und auch zwei Gebäudeketten, also Produktionsketten, ne?
Genau.
Ja. Aber da das fällt mir bei der ersten Zivilisationsstufe, weiß ich das genau, das sind Tuniken und diese Filzhüte. Die sind gleichzeitig.
Genau, die Mode dann, die dazukommen.
Genau. Und steht ja auch immer eins links, eins rechts. Und das finde ich auch schön, dass man jetzt halt nur eins davon erfüllen muss, damit man die zur nächsten Bevölkerungsstufe kommt. Weil normalerweise war es ja schon immer so, du musst halt stupide alle Bedürfnisse erfüllen und dann kannst du zur nächsten aufsteigen. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt Also das von einer Seite machen und dann reicht das auch. Und das, finde ich auch, macht alles nochmal flexibler, vor allem, weil wir auch eine zweite Region haben. Und manche Produkte kannst du nur herstellen, wenn du noch Waren aus der anderen Region hast. Aber wenn ich ja keinen Bock drauf habe, kann ich ja einfach nur die eine Ware herstellen, dann kann ich trotzdem weitermachen und muss nicht erst sagen, toll, erstmal jetzt 2 Stunden neues Gebiet besiedeln.
Ja, also ich meine, du kannst natürlich, ne, du kannst Tuniken und die Filzhüte da natürlich bauen, aber du musst es halt nicht. Und das gibt halt so ein bisschen, ja, Flexibilität einfach, in was für eine Richtung du jetzt gehen möchtest. Du bist da jetzt weniger limitiert, finde ich. Und das beschleunigt, finde ich, irgendwo schon auch in den ersten Momenten sehr das Vorankommen. Oder hattest du jetzt ein anderes Gefühl? Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich zunächst relativ schnell auch dann immer vorangekommen bin.
Ja, ich hatte auch manche Sachen, wo ich dachte, boah, ich habe aber keinen Bock, irgendwie hier mir einen Platz zu suchen, wo ich am besten Felder platziere. Dann habe ich denen halt kein Brot gegeben. War dann so, aber dann habe ich dieses andere Nahrungsbedürfnis erfüllt und dann konnten die trotzdem aufsteigen. Das finde ich halt schön, weil man dann als Spieler sagen kann, da habe ich jetzt Lust drauf oder auf dieser Insel möchte ich das vielleicht auch gar nicht haben. Warum auch immer. Kann ja auch sein, dass man sagt, okay, die eine Platz Insel kriegt jetzt... Ja, jetzt zum Beispiel in Albion, da hat man ja, also in Großbritannien, hat man dann ja verschiedene Wege, die man gehen kann, ob man die Bevölkerung eher keltisch oder eher römisch machen möchte.
Und was ich übrigens sehr cool finde.
Also finde ich auch.
Dass es den Moment dann gibt.
Und da habe ich dann halt manchmal den Moment gehabt, wo ich dachte, ja komm, ich habe jetzt keine Lust, hier noch ein Schiff zu bauen, weil ich habe so wenig Leute, die das bemannen könnten, weil das kostet ja auch Arbeitskräfte. Da mache ich jetzt keine Handelsroute, sondern dann lasse ich das eine Bedürfnis halt weg für den Moment und gebe denen halt nur die eine Ware. Und später, als ich dann durch neue Gebäude wieder mehr Arbeitskräfte hatte, habe ich dann gedacht, okay, jetzt kann ich denen das auch geben, weil ich wieder ganz viele Leute frei habe für Schiffe, die dann die Handelsrouten machen können. Sowas, das macht dich halt viel freier, weil in Anno 1800 war so, du warst in der zweiten Zivilisationsstufe, ja, und jetzt ab in die neue Welt oder bei 1400. Jetzt musst du Gewürze holen aus dem Orient, so, sonst kommst du nicht weiter. Und das kannst du hier halt dann jetzt flexibel machen. Das finde ich ganz schön gelöst.
Ja, das finde ich auch gut. Also generell muss ich sagen, was ich vorhin meinte, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, da auch sehr schnell, sehr gut reinzukommen und Fortschritt zu machen, das ist irgendwie aber auch Teil dieses Suchtfaktors, der mich da sehr gepackt hat, muss ich sagen, weil du bist erstmal sehr schnell drin und ich finde, die Siedlung baut sich dann, finde ich, auch sehr schnell bis zum gewissen Punkt aus und irgendwann kommt so dieser Turn, wo du merkst, oh, jetzt muss ich gerade ein bisschen aufpassen, jetzt schwindet vielleicht gerade irgendwie so die Arbeitskraft oder jetzt muss ich aufpassen, so die Brandgefahr steigt, weil ich jetzt vielleicht besonders auf die Brotproduktion gegangen bin oder so und die Öfen da, ne, das Risiko erheben oder da muss ich für ein bisschen mehr Sicherheit sorgen, weil einfach meine Stadt schon sehr angewachsen ist oder ne, da kommen dann halt diese ganzen Anno-Faktoren dazu, die du irgendwie im Blick behalten musst und dann wird es auch sehr fordernd, aber da, ich finde, das ist so ein sehr, sehr krasser Reiz, dass ich immer etwas finde, was ich dann gerade zu tun habe und mich dann auch schnell darin so verliere, da meine gewissen Produktionsketten auszubauen oder an den Bedürfnissen zu schrauben oder ein bisschen mehr für Einkommen zu sorgen. Und das hat mich sehr gepackt und ich habe dann auch wieder gemerkt, so, oh, die Zeit geht gerade schneller rum, als es mein Gefühl mir sagt und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Ja, das hatte ich auch richtig viel. Aber wie du das sagst mit der Brandgefahr zum Beispiel, da habe ich dann jetzt auch wieder die Wahl. Baue ich einfach stupide hier eine Feuerwehr hin. Ich weiß gerade nicht, wie die da auf Latein heißt. Oder
Ich habe ganz viele von denen gebaut. Ich weiß nicht mehr, trotzdem, wie
die hieß. Weißt du, die Polizei heißt irgendwie Custodias oder so, irgendwie die Wache.
Ja, irgendwie. Ja, genau.
Aber du kannst die Feuerwehr bauen oder du sagst, ja komm, dann nehme ich auch noch Einkommen mit. Ich gebe den Amphoren, weil du hast jetzt vielleicht nur den Bäcker gemacht und wenn du das Bedürfnis nach Amphoren erfüllst, kriegst du ja auch noch einen Bonus auf die Brandsicherheit. Das finde ich halt auch cool, weil es gibt diese neuen Werte, also das kennen wir früher von den Annos auch, dass es da zu Bränden kommen kann oder so, da hat man halt eine Feuerwehr gebaut und gut ist. Jetzt gibt es halt Zufriedenheit für Aufstände, Gesundheit halt für Krankheiten und Brandsicherheit für Brände und die Bedürfnisse, die erfüllt werden, können das ja auch erhöhen, eben Amphoren für Brandsicherheit, weil Ton nun mal nicht brennt oder du kannst auch irgendwas für Medizin, also irgendwas.
Der Medikus, oder?
Ja, nee, ich meine auch, wo du, wenn du das Bedürfnis der Bevölkerung erfüllst, dass es dann da geht. Mir fällt das gerade für Medizin nicht ein, aber da gab es auch was. Oder für die Zufriedenheit, wenn du den Leuten Wein gibst. Klar sind die dann glücklicher gleichzeitig und es kommt weniger zu Aufständen. Und also du kriegst auch was dafür, wenn du dann doch beide Bedürfnisse erfüllst. Mehr Geld oder mehr Arbeitskraft oder halt mehr Brandsicherheit. So dass es sich am Ende dann schon lohnt, wieder alles zu erfüllen, aber du musst es eben halt nicht.
Das stimmt, ja, das stimmt. Aber ich finde es generell, also das ist jetzt ja ein Punkt von vielen, wo man merkt, dass Anno insgesamt irgendwie einfach flexibler geworden ist, als ich das jetzt so in der Erinnerung habe und dir so ein bisschen offen lässt, in welche Richtung du dein Ziel auch erreichen möchtest. Also es ist jetzt nicht so, dass du für manche Sachen jetzt, weiß ich, 1000 verschiedene Möglichkeiten hast, aber das ist dann halt nicht, dass das nicht die Lösung für das Problem ist, sondern du hast dann vielleicht zwei Optionen, wie du dann ja ein gewisses Problem dann lösen willst oder irgendwie voranschreiten möchtest. Und das, finde ich, spielt sich doch frischer, als ich gedacht habe, weil ich hatte so ein bisschen die Sorge, okay, 117, was ist da jetzt so das Unique dran, was du jetzt spielerisch umsetzen kannst, abseits vom allgemeinen Setting? Und das ist schon mal eine Erweiterung des Gameplays, die mir sehr gut gefallen hat.
Mir auch. Also das grenzt es, finde ich, auch noch mal deutlich von 1800 ab. Es gibt halt der Epoche geschuldet jetzt keinen großen Umbruch, weil 117 nach Christus wird auch so als die Blütezeit des Römischen Reichs bezeichnet, wo es die größte Ausdehnung hatte und dann auch eine lange Friedenszeit mit kleinen Konflikten, aber halt kein Vergleich zu den Umbrüchen danach. Und da gibt es halt nicht wie bei 1800 die Industrialisierung, wo man sagen kann, kommen auf die Zivilisationsstufe Ingenieure, jetzt habe ich Elektrizität, jetzt kann ich nochmal alle Inseln umkrempeln. Das geht da einfach vom Setting jetzt einfach nicht besonders. Da würde mir jetzt auch nichts einfallen, wo man sagt, das ist realistisch. Ich finde, mit den Aquädukten haben die das ein bisschen gemacht, weil du kannst ja dann ab der dritten Stufe mit den Eques oder Eques, keine Ahnung, das sind auf jeden Fall so eine Pferde, also das kommt von dem Wort für Pferde, eine etwas gehobenere Schicht. Da kannst du ja mit den Aquädukten halt einmal deine Bevölkerung mit Wasser versorgen, was ja auch für das alte Rom besonders war, dass die Bevölkerung Zugang zu frischem Wasser so sehr einfach hatte. Aber du kannst auch deine Produktionsstätten damit antreiben, wenn du ein Aquädukt baust, um zum Beispiel deine Felder besser zu bewässern oder in Bergwerken mit Wasserdruck zu arbeiten. Das ist das so ein bisschen, aber ich finde, das ist halt nicht so ein großer Umbruch, wie es damals in 1800 war mit der Elektrizität. Aber stimmt. Ich wüsste auch nicht, wie man das machen sollte.
Gut, da müsste man jetzt genau gucken, was für Technologien diese Epoche genau ausgemacht haben. Gut, man ist da natürlich so ein bisschen limitierter. Ne? Du hast jetzt da eben nicht so die Industrialisierung als krasses Ding oder die Zukunft, mit der du natürlich auch so ein bisschen over the top gehen kannst, weil da natürlich auch ein bisschen Kreativität einfach reinfließen kann. Aber ja, es ist so ein bisschen dem Setting geschuldet, dass es da jetzt nicht diesen krassen Umbruch geben kann. Hast du das aber vermisst?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte so viel, ich tun konnte. Deswegen war das eigentlich okay. Und vor allem das Aquädukt zu planen war jetzt auch schon ein Ding, weil man muss ja irgendwie diese blöde Leitung mitten in die Stadt reinballern. Deswegen habe ich da schon so ein bisschen mich dran erinnert gefühlt, wie ich damals die Eisenbahn irgendwie in die Mitte der Stadt legen musste, damit die blöden Leute da ihre Elektrizität zu Hause haben konnten.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, du kannst ja Gott sei Dank auch Gebäude verschieben, was natürlich dann auch einiges erleichtert. Klar, dann bist du so ein bisschen am Jonglieren, wenn du dann auch wieder die Wege in Anführungsstrichen abreißen musst, beziehungsweise auch neu verlegen musst. Und dann dauert das schon mal so einen Moment, weil dann verändert sich natürlich so ein bisschen wieder auch das Gefüge aus, ne, in welchem Einflussbereich gibt es dann gewisse oder welchen Einflussbereich haben gewisse Gebäude für die Bevölkerung auch, die dann wieder Zufriedenheit etc. und alles beeinflussen. Also klar, das macht schon was mit der Stadt, wenn du irgendetwas wieder verschiebst, aber irgendwie ist es auch geil, weil dann grübelst du wieder und machst dann wieder so einen Deep Dive und tauchst da ab und grübelst und überlegst und probierst auch vielleicht ein bisschen aus.
Ja, das hat mir auch sehr Spaß gemacht und dementsprechend habe ich das auch nicht vermisst, dass jetzt irgendwas Krasses kam, wie halt da Elektrizitätsumbruch. Und man muss sagen, das hatten wir in den Annos davor auch nicht und die haben trotzdem sehr lange Spaß gemacht. Das war halt so ein Ding einfach, weil das Setting von 1800 das so gut hergegeben hat. Aber wo wir bei den Settings sind, wie gut kennst du dich denn mit dem Römischen Reich aus?
Boah, äußerst schlecht.
Okay, würdest du denn sagen, du hast dich gut da drin gefühlt, dass du jetzt wirklich im Rom abgetaucht bist?
Ja, also sagen wir mal so, ich habe mich in dem Setting wohlgefühlt. Es war jetzt aber nicht so, dass es so ultra immersiv war, also dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich verbinde mich jetzt so krass mit diesem Setting, dass ich gerade alles andere irgendwie so ein Stück weit ausblenden kann. Es war okay, würde ich sagen. Es war jetzt, ja, weiß ich, ich kann es schwer beschreiben, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mir wirklich was gefehlt hat, aber ich hoffe, es kommt drüber, dass ich mich nicht zu 100% so wie jetzt wie im alten Rom gefühlt habe und schon, weiß ich nicht, ich mich von Weintrauben gefüttert gesehen habe als Kaiser, der über die Stadt wacht.
Nee, das nicht. Ich frage nur, weil ich habe das jetzt nicht studiert oder sonst was, aber ich kenne mich da relativ gut mit aus für einen normalen Bürger, würde ich mal sagen, weil ich mich da einfach aus interessenshalber viel mit beschäftigt habe. Ich würde sagen, historisch recherchiert, soweit ich das beurteilen kann und soweit ich das auch nachgeguckt habe extra für meinen Test, ist es ziemlich gut. Also auch das Jahr 117 habe ich extra nachgeguckt, ne, mit der größten Ausdehnung. Pax Romana war auch in der Zeit, ist auch nicht ausgedacht. Latium heißt ja die Region, wo das mit Rom ist. Latium gibt es auch immer noch in Italien als Verwaltungsprovinz, so wie bei uns Nordrhein-Westfalen ist, also gibt es da Latium. Da liegt auch Rom drin, also das macht schon Sinn als Kernland. Albion haben die damals als Namen für Großbritannien benutzt. Viele Gebäude sind ja mit lateinischem Namen. Das ist alles richtig schön recherchiert, auch die Götter, die es gibt.
Das habe ich aber auch nicht angezweifelt, ehrlich gesagt. Also das wirkte authentisch.
Ja, ich wollte nur sagen, das haben sie wirklich gut gemacht. Und das hat mir auch gefallen. Wie du sagst, man fühlt sich jetzt nicht ganz drin. Aber ich muss sagen, ich habe bei Anno noch nie die krasse Immersion gehabt, außer bei 1404, weil da aber die Computergegner noch so viel mit dir geredet haben und auch so viel
gesagt
haben.
Ja gut, das machen sie hier teilweise auch, aber ich würde sagen, da halt besser.
Genau, das ist ein kleiner Kritikpunkt bei mir. Das fand ich auch in 2070 fand ich es noch okayisch. Den Teil danach, da war ja auch gar nicht mehr, wie der heißt, den fand ich brutal schlecht, den habe ich mir auch nicht gekauft.
Welchen?
Die krasse Zukunft mit der Mondbesiedlung.
22.5 oder?
Kann sein. Also da haben die ja die Waren nicht mehr simuliert, wo ich dachte, das ist das Grundprinzip von Anno. Wenn du das rausnimmst, kannst du es auch lassen. Und da haben sie ja dann auch direkt danach wieder gelassen. Deswegen, da war ich ganz raus. Aber bei 1800 hatte ich auch schon das Gefühl, so, die Computerleute sind mir irgendwie nicht so nah, wie das damals in 1701 und 1404 war. Und hier finde ich, ist es auch okayisch, aber halt nicht ganz so gut, würde ich sagen. Aber trotzdem in Ordnung. Aber ne, hätten die jetzt vielleicht noch mehr mit mir geredet und ich muss halt bei 1404 immer an diese Kreuzritterin denken, die hatte so eine geile Synchronisation im Deutschen, die hat hier richtig dieses krasse Christliche vermittelt. Und da hat man sich dann auch ein bisschen mehr drin gefühlt, als wenn jetzt hier mal jemand ein lateinisches Wort mit reinballert, aber dann halt auch sonst wieder nichts sagt. Da ist mir schon ein kleiner Unterschied aufgefallen. Das macht das Spiel jetzt nicht schlecht, aber ich finde, das hätte fürs Gefühl noch ein bisschen mehr sein können.
Vielleicht ist es sogar das, was ich noch gebraucht hätte, um so komplett auch in die Welt und Setting abzutauchen zu können und nicht so zu 99%, weil generell, auch wenn du dann die Kampagne spielst, die ist jetzt, das war jetzt für mich so ein bisschen, ist halt Bums, also das nehme ich jetzt nicht so krass wahr, also ich war dann eher so ein Gameplay drin, das, was erzählt wurde, wie es erzählt wurde, wie es geschrieben war, war okay, aber eigentlich war es mir auch dann ein bisschen egal und so richtig abgeholt für das Setting hat es mich dann doch auch nicht und vielleicht ist das so der Punkt, was du jetzt beschrieben hast, was mir dann so ein bisschen gefehlt hat.
Wir haben jetzt beide die Vorabversion gespielt. Da ist ja noch kein Day-One-Patch. Du hattest es wahrscheinlich auch, dass manche, das fand ich ganz lustig, dass manche Lines einfach doppelt da standen, also der genau selbe Satz zweimal vom Synchronsprecher gesagt wurde, aber auch in einer anderen Betonung. Also haben die wahrscheinlich mehrere Takes gemacht im Tonstudio und dann haben die noch beide abgespielt, weil das halt nicht richtig reingeschnitten wurde. Wir hatten halt kleine Fehlerchen in der Kampagne, aber ich hatte am Anfang halt die Angst, dass ich irgendwie vielleicht Bugs hatte, dass die Kampagne bei mir nicht so viel Sinn gemacht hat oder vielleicht halt Tonspuren nicht gespielt wurden. Aber dann habe ich halt auch bei den Kollegen geschaut, was die so geschrieben haben zur Kampagne. Und nee, die ist halt einfach so, die fühlt sich unfertig an. Es werden ganz viele Fragen aufgeworfen. Am Anfang habe ich noch gedacht, oh, aber
der ich Kaiser glaub, die ist stirbt. So einfach, ne?
Also genau. Ja, der Kaiser stirbt, seine Frau soll Kaiserin werden. Ach, da kommt jetzt doch ein Putsch von diesem Militärtypen Kritos. Oh, jetzt gibt es da den Konflikt, wer wird Kaiser am Ende? Und oh mein Gott, warum war jetzt der alte Kaiser noch mit den Piraten irgendwie verbandelt? Ja, aber dann kommst du aus Albion zurück und der eine Typ ist halt einfach Kaiser und es ist so, ja, bau halt mal dein Kolosseum, wir sind fertig, tschüss. Und denkst so, ja, okay. Was ist mit der Kaiserin, die du gefangen hast? Ah, okay, ja, nix, ja, gut.
Ja, das habe ich so lapidar mit, die Kampagne war irgendwie so bumm, oder die Story war so bums, weil das erzählt sich nicht so richtig aus. Also da ist so viel offen, dass ich dann auch schnell gemerkt habe, oh, ich glaube, ich brauche mich gar nicht so damit befassen, weil am Ende habe ich genauso viele Fragen, wie wenn ich mich richtig damit befassen würde. Deswegen,
ja, also auch bei 17.01 habe ich halt die Szenarien voll gerne gespielt, weil die waren super synchronisiert. Yeah. Da war Geschichte dabei, da hast du verschiedene Mechaniken des Spiels dann intensiver gemacht. Bei 14.04 die Kampagne mit dem vergifteten Kaiser, super. Dann hast du sogar alle Mechaniken. Du hast in der letzten Kampagne hast du das Monument des Spiels gebaut, was es damals halt ohne DLCs gab. Und hier ist es so, ja okay, du hast jetzt irgendwie Albion mal so ein bisschen gespielt. Fertig.
Ja, für mich ist es mehr so ein besseres Tutorial. So habe ich das irgendwie so auch so wahrgenommen, dass es halt so ein bisschen mit dieser Story umschmückt ist. Aber für mich hat sich das jetzt nicht wie eine gute, durchdachte Kampagne angefühlt. Zumindest was so die Geschichte angeht, was so die ganzen Spielelemente angeht. So, da hatte ich das Gefühl, okay, da holt es mich gerade ab. Da erklärt es mir, was Anno neu macht oder wie Anno generell funktioniert. Also für die, das ja vielleicht auch nicht kennen sollten oder wenig kennen sollten, dass man das Spielprinzip dahinter gut versteht, und das hat es gemacht und hat, glaube ich, auch, ich meine, klar, du kannst auch sofort ins Endless Game und dich da einfach ausprobieren, war aber trotzdem jetzt ganz nett, da so ein bisschen auch an die Hand genommen zu werden, also auch gerade so mit dem Sumpf, weil als man dann ja in dieses neue Gebiet kommt und es regnet, wie es natürlich da so ist, und dann hat man diese riesen Sumpflandschaften. Ich dachte im ersten Moment, oh, das ist jetzt vielleicht Gebiet, was ich gar nicht bebauen kann, also dass ich da so ein bisschen drumherum
bauen muss. Ja, ich habe am Anfang auch gar nicht gecheckt, dass man ein Lagerhaus da reinbauen kann.
Ja, aber du musst es ja wirklich machen, und dann war ich irritiert, hey, du, okay, wir kann Typ alle im Sumpf fangen und kannst ein Lager dahin bauen, und das war erstmal befremdlich, aber hat sich dann irgendwie sehr, sehr cool angefühlt, dass du das so spielerisch dann auch ja nutzen kannst und dann auch entsprechend deine ganze Inselstruktur ein bisschen danach baust. Weil ich habe am Anfang den Fehler gemacht, als man dann übersiedeln konnte, da gab es quasi zwei Strände an meiner Insel. Bei einem war direkt ein riesen Sumpfgebiet, beim anderen nicht. Und ich dachte mir, ja komm, gehe ich dahin, wo kein Sumpfgebiet ist, weil es ja doof. Aber dann brauchst du das ja, weil das ist ja wichtig. Und dann musste ich so riesen Wege gehen. Aber das sind dann halt so schöne Learnings irgendwie.
Ja, fand ich auch. Ich habe übrigens eine Produktionskette aus Albion, die ich stark hinterfrage. Und zwar, ich habe das extra gegoogelt, ob die alten Römer schon Käse machen konnten. Und natürlich ja, weil die hatten da ja auch viele Tiere, die Milch gegeben haben. Ja. Weil Milch ist ja ein Bedürfnis der dritten römischen Zivilisationsstufe. Mhm. Und dann sagen die, Käse gibt's leider nur in Albion. Dachte, glaube ich jetzt erstmal nicht, aber okay, wenn das Spiel mir sagt. Und dann produzierst du in einem Ochsenhof Ochsen, und diese Ochsen werden dann per Marktkarren zur Käserei gefahren. Ja. Und ich dachte, Melkt ihr die nicht? Macht ihr jetzt Milch aus den Ochsen selber? Das ist ein bisschen komisch, aber das ist auch das Einzige, was mir aufgefallen ist, was nicht so Sinn macht.
Und es gibt ja, glaube ich, auch keinen Ziegenkäse dann, ne? Also.
Ja, also es gibt den halt nur da aus ganzen Ochsen. Das war etwas komisch. Aber das ist, wie gesagt, das Einzige. Ansonsten machen die meisten Produktionssachen ja auch Sinn. Also, ne, dass die Waren dann, also dass man Hanf zum Beispiel für die Klamottenherstellung benutzt und all sowas, das ist dann schon glaubwürdiger als der Ochsenkäse.
Ich fand es zum Beispiel auch sehr schön, ich weiß jetzt, ich habe das in irgendeinem alten Teil mal so war, aber ich habe es jetzt nicht so in Erinnerung gehabt, dass wenn du zum Beispiel auch Brot machen möchtest, dass du die Mühle auch wirklich dann am Wasser bauen musst, dass du eben die Kraft des Wassers nutzt, damit du eben das Mehl machen, also zu Mehl machen. Das fand ich auch ganz cool. Also es fühlte sich dann so ein bisschen natürlicher an, so in diese ganze Spielumgebung, wie dann auch ja, die Produktionsketten funktionieren.
Also soweit ich weiß, gab es Flussbauplätze, wo das auch wirklich zwingend da errichtet werden musste, das erste Mal in 1404.
Das ist die Erinnerung schon wieder verblasst.
Da konntest du aber zum Beispiel Getreide auch mit einer Windmühle malen. Oder da gab es nur die Windmühle, aber für die Papiermühle brauchtest du dann Wasser.
Kann sein, ja, deswegen.
Also da gab es das auch. Ich weiß jetzt nicht, ob Römer nicht auch eine Windmühle dafür hatten, keine Ahnung. Aber gut, das sind so Sachen, wo ich sage, es ist trotzdem realistisch. Ne? Ich meine, wenn du die Wasserkraft hast, warum sollst du dann von Hand das malen? Ne? Finde ich schon realistisch und hat bestimmt auch eine historische Wahrheit. Ich glaube, in Xanten, da war ich vor kurzem, wer das nicht kennt, in NRW, da war eine alte römische Stadt sogar über die Jahre entstanden. Und ich glaube, die hatten da auch eine Mühle mit Wasserkraft. Also es scheint schon Sinn zu machen.
Okay, ja, das kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie einschätzen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber zumindest hat sich's irgendwie richtig angefühlt, sagen wir mal so. Wir wollten ja so ein bisschen vielleicht auf das eingehen, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert, auch wenn ich sagen muss, da ist jetzt nicht viel dabei. So ein bisschen haben wir jetzt die Story besprochen. Ich muss sagen, so das ganze Thema mit Schiffen und Schiffskämpfe, wie das abläuft, das hat sich bei mir auch nicht so richtig, also war okay, aber ich glaube, da wäre noch Luft nach oben gewesen, dass sich das so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, dynamischer spielt.
Hast du auch das Gefühl, die gehen alle sauschnell kaputt?
Ja.
Ja, ich auch. Das ist so das, was mir am meisten aufgefallen ist. Und ich muss sagen, also es ist ganz schön, du hast halt nur, also was ich nicht gut finde, ist, du hast nur 3 Schiffsgrößen. Die kannst du ja aber alle mit Modulen ausstatten. Also du kannst da einen Bogenschützenturm oder ein Katapult.
Das finde ich super cool, ja.
Oder Balliste, aber halt auch ein Segel oder Ruderer, dass die schneller sind oder unabhängiger vom Wind. Das ist alles schön. Du kannst auch so ein großes Handelsschiff machen, was dann aber trotzdem Bogenschützen dabei hat für den Fall der Fälle. Aber ich finde, die sehen alle gleich aus. Also ich konnte früher bei 1800 oder bei 1400 und so die Schiffe direkt erkennen von oben auch, ohne dass ich auf das Schiff anwählen musste. Jetzt gucke ich die an und wenn die das Segel eingeholt haben, sehen die alle für mich komplett gleich aus und ich habe keine Ahnung, ist das jetzt mein etwas schnelleres Handelsschiff, aber mit den Bogenschützen oder ist das mein reines Kriegsschiff, was aber trotzdem Ruderer hat? Kein Plan, muss ich jedes Mal nachgucken.
Und da, glaube ich, werden die DLCs so ein bisschen reingrätschen, dass du vielleicht dann verschiedene Designs dann mit der Zeit bekommst oder dass du die dann ein bisschen anders gestalten kannst, damit du die so ein bisschen individualisieren kannst. Also das ist jetzt nur eine Vermutung, aber irgendwie juckt es mich da so eine Nase, dass ich glaube, dass das dann mit DLCs kommt. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass sie sich ein bisschen mehr unterscheiden. Aber da ist ja halt die Frage, haben sich die da so krass unterschieden oder waren die sich auch relativ ähnlich? Da weiß ich halt nicht, wie nah sie halt geschichtlich dran waren.
Ja, erstmal dein Wort in Jupiters Ohr. Ich hoffe auch, dass das noch vielleicht kommt, weil ich finde das eigentlich cool mit den Modulen, dass man das individualisieren kann.
Ja,
aber dafür ist es dann, also da hätte ich vielleicht noch 2-3 Module mehr gewollt. Mhm. Aber ja, ich glaube, historisch gesehen haben die Römer sich, also ich glaube, dass das so war, wenn das Design halt gut war, warum ändern quasi, ne? Also warum soll man dann den Rumpf besonders anders machen oder so? Das mit den Größen macht ja dann schon Sinn, kleiner oder größer, je nachdem, wie viel du transportieren willst und wie schnell. Ich meine, die kleineren Schiffe sind auch was schneller, trotzdem, wenn die dieselben Bewegungsmodule haben als die größeren. Aber ja, also die Schiffskämpfe waren so ein bisschen, huiuiui, meine Schiffe gehen aber ganz schön schnell kaputt. Ne, da hätten
es war nicht
schlecht, aber okay.
Ja, also genau, es war halt okay, aber es ist jetzt auch nicht so ein Spielelement, wo du sagst, oh, da freue ich mich drauf oder da weiß ich, das will ich jetzt so ein bisschen forcieren, dass es dazu kommt, weil dafür fühlt es sich irgendwie nicht richtig ausbalanciert an, also dass so ein Kampf dann auch mal ein bisschen länger und strategischer wird, weil dazu verpufft er irgendwie zu schnell.
Ja, und was ich schon mal hatte, war, dass ein Gegner ein Schiff mit einem Katapult hatte und das feuert halt langsamer als die Bogenschützen. Dann konnte ich halt um den rumfahren und das Katapult hat halt immer daneben geschossen, weil das ja auch langsameres Schießen einfach ist. Das schon, aber größtenteils jetzt eigentlich nicht. Bei 1800 habe ich da schon öfter verschiedene Schiffstypen benutzt, um zum Beispiel mit viel Entfernung dann mit großen Kanonen auf große Entfernung zu schießen, dann aber mit schnelleren Kanonenschiffen das geschützt habe, wenn die dann doch näher kamen und so. Da war mehr Tiefe. Aber man muss sagen, 1800 hatte keine Landeinheiten. Deswegen konnten die sich natürlich auch viel mehr auf die, oder mussten sich auch auf die Schiffe konzentrieren. 1917 hat auch Landeinheiten, endlich wieder. Genauso wie damals bei den 1404 und 1701.
Ja. Aber ich muss sagen, ich habe in Anno bisher zumindest, also ist ja auch noch nicht so viel, dass ich gespielt habe, nahezu noch gar nicht gekämpft.
Okay, ich habe viele Stunden damit verbracht, Madame Nadaski auf den höchsten Schwierigkeitsgraden zum Teufel zu jagen in 1701, weil die eine grandiose Synchronisation hatte, die mich sehr aggro gemacht hat. Und die wollte ich dann auch immer fertig machen. Und dementsprechend habe ich ganz schön viel gekämpft in Anno. Und mir hat
ich
das
meine, jetzt in diesem Teil konkret.
Ja, in diesem Teil habe ich das auch gemacht. Und ich finde das auch ganz gut, weil du hast Belagerungsgeräte wie Balliste und Katapulte, Bogenschützen, Schleuderer, Legionäre, Auxiliartruppen, also von dem lateinischen Wort Hilfe, also Hilfstruppen. Und auch, ich glaube, wenn du Poseidon anbetest, da können wir gleich zum Glaubensthema kommen, dann kannst du auch, oder Mars, Legionäre haben. Nicht Legionäre, wie heißen die? Gladiatoren, so. Dementsprechend kannst du da schon ganz gut kämpfen. Ich weiß, GameStar hat es als Total War Light bezeichnet. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber schon die KI ist ganz gut. Also ich habe das auch gesehen, die greifen in Kämpfen, wenn ich meine Bogenschützen ungeschützt lasse, rennt da auch dann eine Einheit alleine hin und versucht die Bogenschützen abzumurksen, während der Rest meine beschäftigt. Also die KI ist jetzt nicht ganz trottelig. Das macht das Kämpfen schon spannender.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wie die KI so funktioniert, aber das hört sich schon mal gut an, weil mit der hatte ich jetzt halt durch meine wenigen Kämpfe eben noch nicht so viele Berührungspunkte, aber das stimmt mich schon mal ganz positiv. Ich weiß nicht, wie groß waren jetzt so die Armeen, die du da befehligt hast?
Bei mir jetzt noch so mittel, weil man muss sagen, dass Krieg ist, wie immer, sehr teuer. Und ich finde, das haben sie übrigens auch ganz gut gemacht. Damals, 1917, waren die Bevölkerung noch viel kleiner.
Ja.
Und was als große Stadt galt, ist heute halt irgend so ein Pizzelskaff irgendwo bei Münster oder sowas, was keine Sau kennt. Deswegen macht das schon Sinn, dass die Armeen nicht so riesig sind. Aber man kann schon einige Einheiten führen. Also da sind dann jetzt nicht 110 Leute drin, sondern 35 in einer Einheit. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das ordentlich war. Vor allem, wenn Leute oder wenn die Computergegner ihre Insel verteidigen, haben die auch meistens mehrere Mauern mit Türmen und dann sind da immer ein paar Truppen und dann kommen doch alle Truppen dran und da musst du vielleicht noch aufpassen, weil die Katapulte haben. Also es kann schon mit größerer Spielzeit zu ausgedehnten Schlachten kommen.
Das macht mich neugierig, obwohl ich jetzt bisher noch nicht so wirklich das Bedürfnis hatte, das zu machen. Aber wenn es gut integriert ist, bin ich zumindest sehr, sehr offen dafür. Und
es kommt ja auch meistens an einem Punkt, wo du dann jemanden weghaben willst, weil der irgendeine Insel oder so hat, die du haben willst.
Ja.
Und dann hast du meiner Erfahrung nach, also du spielst jetzt mit sehr vielen schwierigen KIs, dass die dir direkt alles wegziehen, dann hast du ja meistens auch die Möglichkeit, vielleicht mal gerade eine Produktion auszusetzen oder so und dann die Leute dafür in der Armee zu rekrutieren und nach dem Krieg entlässt du halt die Hälfte der Armee wieder, damit du damit neue Produktionen machen kannst.
Mhm. Ja, aber auch das ist wieder so ein Punkt, den ich halt sehr positiv ansehe, was so ja Flexibilität angeht, also wie, oder auch Abwechslung einfach, ne, wie du das Spiel dann eben ausschmückst und wie du das vielleicht auch angehen möchtest, ob du dann die Konfrontation suchst für gewisse Ressourcen, die du dann irgendwo auf einer Insel hast oder gewisse Dinge, die du dann dort ausbauen kannst oder ob du das vielleicht ein bisschen meidest und dann einen etwas anderen Pfad einschlägst, vielleicht auf einer Insel, die jetzt nicht das unbedingt hat, sondern vielleicht andere Güter, Ressourcen und dass du dann eher den Weg einschlägst und das
ja, und dann vielleicht über was kaufst, als jetzt ja, den Krieg genau. anzuzetteln.
Genau.
Das geht ja auch. Ich finde das neue Kaufsystem, also was heißt neu, aber ich finde die UI dafür eigentlich sehr angenehm.
Mhm.
Und ich hatte das Gefühl, in den alten Annos, oder ich glaube, das war auch so, gab es einige Waren, die Leute, die ja einfach zum Verrecken nicht verkauft haben, weil das Spiel wollte, dass du selber diese Produktion errichtest. Jetzt bei meinen Testsachen haben die mir immer das verkauft. Das war teilweise halt dann echt teuer. Aber wenn ich das Geld hatte, konnte ich die Sachen dann von den Computerleuten auch kaufen.
Ich hatte da jetzt zumindest keine gegenteilige Erfahrung. Also ich habe jetzt nicht super viel gehandelt, aber bisher lief, glaube ich, auch alles rund. Also ich hatte jetzt auch nichts Gegenteiliges.
Ja, das finde ich auch ganz realistisch. Weil warum sollte jetzt irgendwie die Abgesandte des Kaisers sagen, oh ja, Ziegel als Baumaterial kann ich dir verkaufen, weil Baumaterial gibt das Spiel dir immer, wenn du das Geld dafür hast. Aber nee, Toga, nee, das musst du schon selber herstellen. Und ich denke, das wird wohl jedes römische Handelshaus haben, wa? Und hat sie dann auch. Das macht dann schon Sinn.
Ja, sehe ich ähnlich. Du hast gerade schon Religion angesprochen. Also es gibt ja generell noch zumindest zwei Sachen, die ich jetzt auch nochmal kurz thematisieren würde. Einmal natürlich die Religionen, die du gerade schon erwähnt hast, aber auch den Forschungsbaum.
Ja, genau.
Letzterer hat mich erstmal erschlagen, als ich den gesehen habe. ich dachte mir, oh, da geht's ja auch noch. Oh Gott, das geht ja immer weiter. Und ach, da ist ja noch ein Dings. Das ist sehr, sehr umfassend, aber es sind jetzt nicht irgendwelche Sachen, wo du man sich denkt, oder wo ich mir zumindest dachte, sondern das waren echt teilweise richtig clevere Erweiterungen und die ich dann auch haben wollte, sodass ich mich schon ein bisschen auch motiviert darin gesehen habe, meine Wissensproduktion in Anführungsstrichen auszubauen, damit besser geforscht werden kann, weil da sind schon ein paar Erweiterungen, also klar, du hast ne Wirtschaft und Militär, du hast ja schon verschiedene Zweige und je nachdem, was du oder in welche Richtung du jetzt halt spielen möchtest, sind da echt gute Sachen bei. Es dauert halt schon aber auch ein Weilchen, bis du dich dann mal so in die letzten Gebiete des Forschungsbaums da wirklich vorkämpfen kannst. Also das ist schon eine Aufgabe.
Ja, du musst ja auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um so einen Knoten freizuschalten.
Genau.
Du kannst aber auch, das finde ich ganz cool, das ist jetzt nicht strikt von oben nach unten, sondern wenn du warum auch immer einen Knoten oben nicht freischaltest, kannst du trotzdem einen Knoten unten freischalten und dann nach oben forschen bis zu diesem Knoten, wo der halt dann zumacht. Aber das geht auch, also es ist da auch da wieder flexibel.
Wie ich meine, es ist ja auch wirklich so ein Baum in, also ne, wenn du in so ein Wurzelgeflecht würde ich das jetzt eher bezeichnen.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass du wie bei, das hast du ja ganz oft in so Action RPGs oder Action Adventure, wo du dann, weiß ich nicht, so einen Baum oder einen stringenten Strang hast und hast du vielleicht mal links und rechts noch so eine Abzweigung mit einem Punkt, sondern dass du wirklich so ein Forschungsgeflecht, was sich dann sehr, sehr in verschiedene Richtungen entwickelt. Was ja, ich gut finde.
Ich auch. Und ich habe auch auf jede meiner Inseln dann so einen Grammatikus geknallt, damit die da das Wissen einziehen von jeder Bevölkerungsstufe. Und wenn es nur die freigelassenen Liberti sind auf der ersten Stufe, scheißegal, auch die können mir dann 500 Wissen geben.
Ja.
In der Hoffnung, dass es dann 10 Minuten schneller geht mit irgendwas anderem.
Ja, das geht ja dann auch wirklich in Echtzeit. Ne? Also du hast dann quasi eine gewisse Wissensproduktion oder ne, du sammelst Wissen an und dann hast du eine Anzeige, wie lange jetzt die Forschung dauert und du kannst ja auch quasi so eine Warteschleife an Forschungssachen bauen. Also du kannst dann schon mal mehrere Sachen deinen Forschungsstrang ziehen und siehst halt immer jeweils, wie lange das dauert. Also in Echtzeit halt.
Und das kann ganz schön lange dauern, aber man muss auch sagen, wenn die Stadt wächst, dann geht es ja auch schneller und dann kannst du die gleichen Sachen auch teilweise in 5 Minuten mal eben holen.
Ja, gut, die leichten Sachen sind ja, die sind ja dann langweilig. Da willst du ja den coolen Scheiß haben.
Ja, obwohl ich finde, das Beste waren übrigens die Pflasterstraßen, weil die Reichweite von allen Gebäuden erhöht haben. Da musstest du nicht irgendwie die 10.000. Taberna errichten, damit die da saufen gehen können, sondern du hast einfach von der bestehenden die Straße gepflastert und dann hat die endlich alle Häuser erreicht.
Das soll der Gamechanger gewesen.
Ja, aber die kostet auch Unterhalt. Aber zu dem Zeitpunkt kann man sich dann auch eigentlich schon wieder leisten. Also das ist echt cool gemacht, wie man, also ich finde das schön, weil die Stadt wächst wirklich von so einer Kolonia zu dann einer richtigen Stadt heran. Und damit kostet es halt auch mehr. Und das stellt, finde ich, auch die Herausforderung, die das Römische Reich in der Geschichte hatte, mit dieser großen Verwaltung, was alles gekostet hat, aber auch das Leben der Leute dann erleichtert hat, echt gut da. Und das mit diesen Straßen fand ich auch im Spiel richtig schön, weil ich habe schon gedacht, boah toll, jetzt muss ich die ganze Zeit neu diese blöden Gebäude bauen und habe verschwendet den Bauplatz, aber durch die besseren Straßen konnte ich das dann verschieben.
Ja, obwohl ich hatte nie so ultra krasse Geldprobleme. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer mich wie Dagobert Duck durch die Goldmünzen suhlen konnte, aber es war jetzt trotzdem immer so, dass ich es irgendwie hingekriegt habe, dass immer so Geldfluss da war, weil du hast natürlich auch eine Bilanz, wie viel Geld du eben bekommst oder wie viel du vielleicht auch gerade verlierst, je nachdem, wie du dich gerade so auch entwickelt hast. Aber das hat bei mir eigentlich immer relativ gut geklappt. Also das war jetzt eine okaye Herausforderung, es wurde mir jetzt auch nicht geschenkt, aber es war auch frustrierend, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Gefühl hatte, oh, das wird jetzt gerade nichts.
Ja, das kann auf höheren Schwierigkeitsgraden anders sein, aber die Kampagne fand ich war jetzt auch nicht besonders herausfordernd, was das angeht.
Nee, das stimmt.
Ja. Aber du kannst es dir halt auch schwer einstellen im Endlosspiel, wenn du die Herausforderungen dann haben möchtest. Da kannst du einstellen,
das ist dass, ja auch noch gut. Ja.
Genau, dass alle Gebäude ein bisschen mehr kosten und du weniger Arbeitskräfte aus deinen und weniger Geld aus deinen Wohnhäusern kriegst und so. Ich glaube, dann ist da Min-Maxing schon ordentlich angesagt, aber so kann sich das halt jeder machen. Ich mag das meistens auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad und dann mal gucken.
Würdest du denn so leicht abschließend sagen, also so rein vom Base-Game, ich meine, ist natürlich schwierig, so ein Ding zu vergleichen mit dem 1800, wo super viel einfach schon auch reingepackt wurde, selbst ja auch doch andere Teile hatten auch schon Erweiterungen, glaube ich, ne? Ich meine...
Ja, nicht so ausführlich, aber auch.
Ja.
Wo ich sagen, 70 hat ein gutes DLC, wenn man das nochmal spielt, kann man das gerne kaufen.
Das hat den DLC? Doch, warte mal, doch. Das
ja, wo du dann unter Wasser noch viel mehr bauen konntest.
Stimmt, ja. Stimmt.
Die Tiefsee. Unter dem Meer. Oh scheiße, ist das jetzt hier nicht, dass die GEMA uns hier verklagt. Ich habe nichts gesagt.
Nein, GEMA. Gibt's auch gar nicht. Ja. Aber würdest du sagen, Anno 117 hat so vom Basegame her das Potenzial, das beste Anno zu sein? Oder würdest du sagen, boah, nee, da ist Teil XY einfach stärker. Egal, was da jetzt noch an zusätzlichen Inhalt kommen möge.
Also Stand jetzt würde ich sagen, wenn die Formel beibehalten wird und die DLCs, von denen wir übrigens schon wissen, weil Ubisoft uns das zur Verfügung gestellt hat, dass wir das auch sagen dürfen, nach Ägypten gehen wird einer zum Beispiel, auch mit einer neuen Karte, dann glaube ich, dass das mit das beste Anno wird, was es seitdem gibt. Und das sage ich nicht, weil ich da einfach ein blinder Fan bin. Wie gesagt, ich habe das Zukunfts-Anno mit dem Mond, habe ich gesehen, direkt gedacht, was das für ein Blödsinn. Ich bin da schon unvoreingenommen, würde ich behaupten. Aber ich mag Rom als Setting auch sehr gerne, aber trotzdem, wenn man das Setting jetzt einfach nur so lala findet, nicht, ist das trotzdem ein sehr gutes Spiel. Muss auch in der Reihe sich nicht vor den anderen verstecken. Und mit den DLCs und neuen Möglichkeiten wird das, glaube ich, richtig cool. Vor allem das Endgame, was jetzt, wie aber jedes Mal, wenn ein neues Anno rauskam, nicht allzu lange geht, außer du willst halt viel min-maxen, dann ist das, glaube ich, das beste Anno der Reihe, nach meiner Meinung.
Das hört sich zumindest schon mal aus der Sicht sehr, sehr positiv an. Ich bin irgendwie ein Zwiespalt, weil einerseits ist es irgendwie ein so unspektakuläres Anno, wenn man das jetzt mit anderen Teilen vergleicht, aber trotzdem gefällt es mir, glaube ich, so gut wie vielleicht keins. Also wenn man jetzt nur das Base Game nimmt und mal alle Erweiterungen irgendwie ausblendet. Und das fühlt sich komisch an, weil es ist so ein schlichtes Anno. Rein jetzt wenn wir jetzt so die USPs eines Annos siehst, die das Setting dann auch immer so mitbringt. Da ist ja Rom höchstens mit seinen prunkvollen Bauten noch irgendwie, aber klar, monumentale Sachen, das hatte jetzt ja Anno 18 dann halt in anderer Form, aber trotzdem ist es so gut. Es ist spielerisch einfach so durchdacht. Es ist einfach flexibler in dem, wie es aufgebaut ist, was ich für Möglichkeiten habe, in welche Richtung ich mich entwickle oder ein gewisses Problem lösen kann. Und das macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Und das merke ich halt auch aktiv. Es ist nicht so, dass es so unterbewusst auch stattfindet, sondern ich denke mir auch so, ach cool, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe. Und das macht mir so viel Laune. Und deswegen freue ich mich auch tatsächlich, und das tue ich selten, auf die DLCs, weil ich glaube, gerade auch mit so Ägypten, auch wenn man sich denkt, oh Wüste, aber ich glaube, das kann noch mal ganz schön viel reinbringen. Und ich glaube, dass das Setting auch ganz viel mitbringt, dass so tatsächlich noch sehr viele DLCs bringt, die dann auch andere Gebiete des Erdballs irgendwie so mit reinnimmt, die das sehr gut erweitern können.
Also Rom, wie gesagt, im Jahr 117 nach Christus hat sich über so viele Gebiete erstreckt. Afrika, Spanien, Großbritannien, Germanien im Osten auch relativ weit und da Konflikte gehabt mit dem Perserreich dann. Also da kannst du so viel machen. Ich finde halt Griechenland immer sehr cool. Ich hätte unglaublich gerne ein Anno gehabt in der Ägäis. Weil da sind ja tatsächlich mal ganz viele Inseln. Ich meine, sonst spielte Anno immer irgendwo, wo ich dachte, ja okay, Deutschland als Vorbild nehmen ist jetzt eigentlich nicht so dolle, weil so viele Inseln zum Besiedeln haben wir jetzt eigentlich nicht. Das wird bei Griechenland tatsächlich mal Sinn machen. Aber trotzdem finde ich das mit Ägypten auch spannend, weil das ja die Geschichte Ägyptens halt zu der Zeit auch krass mit Rom und auch mit der griechischen Kultur dann verbunden wurde. Ich meine, Kleopatra und Cäsar kennen wir alle von den Comics von Asterix, dass sie da auch miteinander zu tun hatten. Obwohl das historisch schon vorbei war übrigens dann zu dem Zeitpunkt. Augustus war nämlich der erste Kaiser und die Kaiserzeit ist auch diese Zeit mit dem Pax Romana. Und da sind wir dann schon ein paar Jahre weiter. Aber dennoch glaube ich, dass das da ziemlich cool werden könnte. Wie gesagt, ich hätte Griechenland echt gerne, aber ich weiß nicht, ob das kommt, weil man auch so ein bisschen sagt, ich glaube, das haben die damals schon gesagt, das ist so ein älterer Spruch, Rom mag Griechenland erobert haben, aber die griechische Kultur hat Rom erobert. Also die haben sich da sehr viel von angenommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das vom Setting her dann genug Neues bringt. Für mich vielleicht schon, weil ich da so drauf stehe.
Ja,
man muss halt für den normalen Spieler ja gucken.
Ja, aber ich denke schon, dass das Griechenland per se genug auch mitbringt, dass sich da ein eigener DLC lohnt. Also ich glaube auch historisch, da ist natürlich einiges drin, weil das römische Kaiserreich hat sich ja über so viele Teile erstreckt, bis, Mesopotamien, da Babylonien, da kannst du ja auch noch was machen. Also da ist ja so viel noch möglich, beziehungsweise sogar vielleicht über die Grenzen hinaus, dass man da noch irgendwie so ein DLC hat, dass es da vielleicht auch Konflikte gibt mit dem Perserreich oder so, dass es da vielleicht irgendwie noch was gibt. Ja, let's go. Also ich hab da schon Bock drauf.
Auch. Jetzt haben wir das mit den Religionen ein bisschen
ausgelassen. Ach stimmt, stimmt. Das wollen wir natürlich nicht ausklammern.
Nein, aber ich finde, das ist ein ganz nettes Feature. Das nimmt jetzt, finde ich, nicht besonders viel Zeit in Anspruch. Aber man kann halt jede seiner Inseln einer Schutzgottheit widmen. Da gibt es Minerva, Merkur, Mars, Poseidon. Oh, ich sag schon die griechischen Namen. Neptun,
sagen, Ceres. Ne, Moment.
Ceres anstatt Demeter. Ich glaube, irgendwie 5 oder 6 römische Gottheiten und 2 keltische Gottheiten, hier Kironos und Epona, die Göttin der Pferde. Vielleicht aus Zelda bekannt, dass das Pferd da immer so heißt.
Maybe.
Und wenn man die Insel denen widmet und dann halt einen Tempel baut, beziehungsweise am Anfang noch ein Heiligtum, die fetten Tempel kommen dann erst, wenn man die Patrizier als höchste Stufe hat, dann kriegt man Bonuseffekte bei Ceres als Göttin der Fruchtbarkeit zum Beispiel. Ziemlich gute Boni auf die landwirtschaftlichen Produkte oder bei Mars auf die Waffenproduktion. Und es gibt noch globale Boni, wenn man dann mit all seinen Inseln genug Glauben insgesamt kriegt, kann man Schreine errichten in der Stadt. Das sind erstmal sehr schöne Gebäude, finde ich. Die sind auch richtig gut angemalt. Wir haben ja oft in Serien oder so das Klischee, dass die Statuen der Römer und Griechen alle einfach nur so aus weißem Marmor sind. Das liegt aber nur daran, dass heutzutage die Farbe von denen abgeblättert ist. Die waren früher sehr schön bemalt. Und die machen sich in der Stadt sehr hübsch und geben gute Boni. Zum Beispiel Neptun macht die Brandsicherheit für alle Gebäude nach oben und gibt noch mehr Einkommen. Das ist ein sehr guter Deal, wenn man dafür ein Haus abreißt und mitten in die Stadt so einen Schrein baut. Und da gibt es echt krasse Boni. Man kann, glaube ich, nicht genug Glauben ziehen, um die besten Boni von allen zu kriegen. Und man kann das schon ganz gut aufteilen und dann auch gucken, bei welcher Insel macht jetzt welche Gottheit Sinn. Da, wo ich Waffen produziere, nehme ich vielleicht Mars. Da, wo ich viel Landwirtschaft habe, nehme ich Ceres.
Ja, aber ich finde, die Religion, das ist auch, hat schon Impact und ich finde, das ist eine gute Ergänzung. Es ist jetzt aber auch nicht so ultra deep integriert irgendwie, so dass das, weiß ich nicht, da jetzt auch Konflikte religiöse Konflikte oder sowas irgendwie
ja,
gehen kann.
Ein kleines bisschen. Also es gibt zum Beispiel einen Gegner, das eine Vestalin von der römischen Göttin des Herzfeuers Vesta, also eine Priesterin davon. Und wenn du, ich habe für ein Achievement, habe ich mein Heiligtum, was Neptun geweiht war, einfach mal umgeweiht für Kironos. Und die hat mich richtig angemacht, dass ich jetzt alle Olympia verraten habe für so einen Hobo aus dem Wald, der ein Geweih trägt. Ich glaube, wenn du dann in der Computerrunde mit der bist, kann die das schon als Kriegsgrund nehmen.
So, nee, ich meinte das jetzt eher im Sinne von um vielleicht hier nochmal so die GameStar den GameStar-Bezug zu Total War irgendwie herzustellen, dass es dann vielleicht so Unruhen gibt innerhalb deines Volkes aufgrund religiöser Differenzen oder so.
Nee, das wäre vielleicht, wenn das später spielen würde, mit dem Christentum eine Sache, aber zu der Zeit ist da eigentlich nichts zu holen und ist es ja im Spiel dann auch nicht. Aber ich finde es schon es sind einfach sehr schöne Bauwerke, die man damit auch machen kann. Ich finde auch cool, dass je nachdem, welche Gottheit du nimmst, dein Heiligtum und dein Tempel ganz anders aussehen. Also bei Poseidon ist da dann alles mit Wasser und Brunnen und in Blau und Weiß mit Marmor gehalten. Wenn man Epona nimmt, sind da überall so Mosaike mit Pferdeköpfen und bei Kronos wird alles voll mit Ranken und Wäldern und Bäumen gemacht. Das finde ich auch optisch einfach sehr schön.
Ja. Wirklich, also ich generell, also da auch sich wieder so ein bisschen drin zu verlieren, wie die Figuren auch ihrem Alltag nachgehen und wie die Gebäude dann designt sind, wie dort gearbeitet wird. Also ich habe mich da schon mal so ein bisschen drin verloren, das auch so ein bisschen mal zu beobachten. Das finde ich schon sehr, sehr liebevoll gestaltet alles.
Mit Tag- und Nachtwechsel.
Stimmt. Das sieht übrigens dann auch richtig schön aus, wenn du dann auch Gebäude hast und dann haben die, weiß ich, im Garten irgendwie so eine Feuerstelle und dann zoomst du mal so ein bisschen raus und dann siehst du so das fade Leuchten. Das sieht dann auch richtig, richtig schön aus, muss ich sagen.
Finde ich auch. Also mir gefällt das wirklich in den meisten Aspekten sehr gut.
Ja, mir ebenfalls. Also ich sehe schon, wir beide sehr, sehr begeistert von Anno 117.
Und ich muss sagen, es kostet 60 Euro, ne? Also gerundet mit dem 1 Cent, der immer irgendwie bei allen Preisen abgezogen wird, aber wir sagen alle 60 Euro anstatt 59,99 €. Und ich finde dafür, wenn man sich so die Preispolitik anschaut und was in der Vergangenheit Spiele von uns gefordert haben und dann uns nicht so überzeugt haben, finde ich, ist das voll in Ordnung.
Ich finde es auch voll in Ordnung und ganz davon abgesehen, was man da noch an zusätzlich Geld investieren muss am Ende für die Full Experience von Anno 117 am Ende. Unabhängig davon, finde ich, hast du schon mit dem Base Game ein richtig gutes Spiel, womit du auch, denke ich, lange Spaß haben kannst, was du aufgrund der ja erwähnten Flexibilität auch immer ein bisschen anders spielen kannst. Klar, du wirst irgendwann an die Limits kommen und dann wird es dich irgendwann so ein bisschen dürsten, dass du den DLC dann noch mit reinpacken kannst. Aber ich finde, für 60 Euro ist das ein insgesamt sehr faires und ja, gutes Paket, weil es einfach ein sehr, sehr gutes Spiel ist.
Ja. Und aus Deutschland von Ubisoft Mainz.
Genau, genau.
Finde ich auch schön, wenn dann mal so gute Spiele aus Deutschland kommen.
Stimmt. Und ich glaube, das tut auch dem Spieleentwicklungsstandort Deutschland generell ganz gut, dass man da jetzt auch ein Spiel hat wieder, was gut funktioniert. Und auch gerade für Ubisoft, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die da...
Was? Nee, das war zustimmend mit Ubisoft.
Ach so. Ich dachte schon, das war schon so ein ironisches... Was? Nee. Ja, aber es tut Ubisoft gut, es tut dem Spielestandort Deutschland ganz gut, dass man da eine kleine Speerspitze der Aufbaustrategie hat. Was heißt kleine? Eine große mit Anno 117. Ja.
Kann man schon als AAA bezeichnen, oder?
Ja, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß das Studio ist und was für ein Budget das ist, aber so für die Aufbaustrategie ist es, glaube ich, schon so mit das oberste Regal, ne?
Würde ich auch sagen. Ja. Also Indie würde ich das bei Ubisoft auf jeden Fall nicht bezeichnen.
Nee, davon ist weit weg. Ja, aber wie man es auch bezeichnen mag, als ob Double A oder Triple A, klar, es wird nicht die Produktionswerte eines Assassin's Creed Shadows oder sowas haben, aber für das Genre, glaube ich, kann man es als Triple A ruhig bezeichnen. Ja, lieber Tobias, es war schön, mal wieder mit dir zu sprechen, vor allem über Anno, weil das die letzten Jahre jetzt gar nicht mehr so verfolgt hat. Ich war, wie gesagt, jetzt irgendwie ein bisschen raus und habe jetzt wieder zu Anno gefunden. Es hat sehr viel Spaß damit, du offensichtlich auch, und ich glaube, wir werden auch noch viel Spaß mit dem Titel haben.
Ich habe übrigens noch nie Multiplayer gespielt, das könnte man tatsächlich machen.
Das habe ich auch noch nie gemacht, tatsächlich.
Ja, let's go. Nachdem wir so Erfolg hatten mit, wie hieß das, der GTA, die GTA-Parodie?
Saints Row 4.
Mit Saints Row, was einfach nicht laufen wollte, ist das vielleicht die nächste. Oder mit unserem verbuggten Vampirspiel, was wir dann auch nicht machen konnten.
Oh, Redfall war das.
Ja, vielleicht haben wir ja jetzt mal eins, was wir gemeinsam spielen können, ohne Tränen.
Alle guten Dinge sind drei.
Ja.
Ja, also wenn das so gut funktioniert wie der Singleplayer, dann kann das ja nur gut sein, eigentlich.
Denke ich auch.
Sehr gut. Ja, dann vielen Dank, dass ich mit dir darüber sprechen durfte. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Und nicht vergessen, auf jeden Fall den Test zu lesen zu Anno 117, welcher übrigens keinen NAT Award bekommen hat, sehe ich gerade. Da hat es anscheinend noch ein Pünktchen gefehlt, oder?
Oh ne, das war Automatismus, ehrlich gesagt, weil ich bei den meisten Spielen in letzter Zeit keinen NAT Award gegeben habe. Und wenn ich in unserem Backend drin bin von der Webseite, mache ich immer dieselben Klicks direkt am Anfang, wenn ich einen Test erstelle. Nein, das muss ich aber direkt ändern, weil ich finde, auch das Entwicklerstudio hat das verdient. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall mal einen NAT Award für geben. Ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal einen vergeben habe, aber Anno kriegt das auf jeden Fall.
Sehr gut, dann hoffe ich, dass ihr zum Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, dass der NAT Award dann auch unter Anno 117 Pax Romana thront. Ja, dann nicht vergessen, Podcast überall abonnieren, wo ihr so Podcasts konsumiert, damit ihr die weiteren Folgen, die noch so anstehen, nicht verpassen werdet. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Rhythmus jetzt so langsam ein bisschen abflacht, so zum Jahresende. Die große Flut an Spielreleases ist ja jetzt so ziemlich durch. Es wird etwas ruhiger, höchstens so zum zu den Game Awards, genau, da kommen ja nochmal reichlich News, die wir natürlich besprechen werden. Oder dann natürlich auch, wenn wir unser Spielejahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Da werden wir, glaube ich, auch mit einer Folge nicht auskommen. Aber nee. Bis dann vergeht ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Noch sind wir im November. In dem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß mit Anno und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.